merkwürdig. Ich habe die ganze Zeit also die Kopfhörer getragen und mit Jazz Language, mit Jazzsprache gesprochen, aber es wurde nicht übersetzt. Ich habe mich heute gefragt, also wenn Musik oder bestimmte Stile eine Sprache sind, was bedeutet dann diese Musiksprache zu übersetzen? Die Sprache, also momentan wird das übersetzt? Hat jemand die Kopfhörer an? Schon. Kommt da eine Stimme? Weil bei mir sollte eigentlich auch eine Stimme kommen, kommt aber keine leider. Das war für mich heute Anlass, über Radiophone Spaces, über Radiophone Raum nachzudenken. Man könnte also das, was ich gespielt habe, abklopfen, analysieren. Ich habe von Thelonious Monk Around Midnight gespielt, eine Version. Und dann könnte man sagen, ja, wie entsteht der Klang? Ist ein Tonabnehmer, sind Stimmzungen drin, Klaviermechanik etc. Könnte das als System beschreiben, wie vom Spieler, Verstärker, Raum, Publikum und eine Verstärkungsanlage, und dadurch entsteht so ein Klangraum. Aber etwas fehlt in der Skizze hier, vielleicht fällt Ihnen das auf, es fehlt ein Gehirn, das heißt das, was im Inneren vorgeht. Und das Gehirn des Gerätes. Das heißt, man könnte also den Pianisten in den Scanner legen, den Hirnscanner, und ist dann danach genauso schlau wie vorher. Es liegt einerseits daran, dass dort, wo ein Hirn ist, nicht immer ein Apparat ist, und andererseits liegt es daran, dass Wissenschaftler oftmals die Kreativität, künstlerische oder musikalische, unterschätzen oder überschätzen. Weil sie, glaube ich, den Teil der Faulheit in der Kreativität nicht genügend berücksichtigen. Also das, was nicht da ist, gehört zum kreativen Reflex genauso dazu wie etwas, was da ist. Und das kann man leider nicht immer messen. Aus dieser prekären Lage, also Kreativität wissenschaftlich abbilden zu wollen, oder diesem Problem, entsteht die Notwendigkeit meines Erachtens einer immanenten Beschreibung. Ich habe mir halt aus meiner Biografie als Musiker und Autor gedacht, wie ich sozusagen die verschiedenen Vertonungsmöglichkeiten, die ich im Laufe der beruflichen Laufbahn, den ich mich ausgesetzt habe, wie ich die darstellen könnte, verschiedene Aspekte der Vertonung sozusagen. Vertonung als Umsetzung, Vertonung als Untermalung etc., Inszenierung. Ich fange einfach mal an. Vertonung als Umsetzung. Umsetzung meint Rekontextualisierung, also überall, wo Musik einen völlig neuen Zusammenhang herstellt. Das gilt für Werksvertonung bis hin zur situativen Vertonung. Also ein Beispiel, vor ein paar Jahren war ich als Tourist in der Kirche in Puerto de la Cruz in Teneriffa. Und zufällig, als ich reinging, wurde eine Liturgie abgehalten. Da begann außen ein Akkordeonspieler ein Thema aus dem Godfather zu spielen. Ne? Und automatisch verwandelte sich die Szenerie in so eine Art Mafia-Szene. Ein anderer Aspekt der Vertonung ist die Untermalung. Hier geht es also um die dienende Funktion. Filmmusik, Wartemusik, Fahrstuhlmusik. Auch die Komplementierung von Bild und Ton, wie im folgenden Musikvideo, ein älteres Video von einer Band von mir. Die Vertonung erfüllt hier einen Zweck. Man erinnert sich bitte an die Reaktion Schönbergs als man ihn in den USA fragte, ob er denn bereit sei, Musik für Film zu komponieren, und er darauf sagte, nee, umgekehrt, ich komponiere die Musik und ihr macht den Film dazu. Also es geht nicht um Willensfreiheit hauptsächlich in dem Fall, sondern um Zweckfreiheit. Weil Zweckregimes der Musik betreffen heute viele Bereiche. Studien belegen, dass Musik das subjektive Zeitempfinden maßgeblich beeinflusst. Musik dient der Optimierung oftmals, sportlichen Fitness. Patienten entspannen sich vor Operationen auch besser, wenn sie beschallt werden. Die Frage ist dann halt, welche Musik, ne? Ramones oder Mozart? Allerdings gibt es Bereiche, in denen die Applikation von Musik zum politischen Stressor wird. Wie etwa das kürzlich gekippte Vorhaben der Berliner S-Bahn-Betreiber, durch das Abspielen atonaler Musik Obdachlose oder Kriminelle aus den Bahnhöfen zu vertreiben. Ich frage mich halt, was aber wäre gewesen, wenn diese Leute die Orte gerade wegen dieser Musik aufgesucht hätten. Der dritte Aspekt, Vertonung als Inszenierung, heißt Herausarbeiten eines Phänomens via Musik. Musik schafft sich eine zusätzliche Bühne. Ein Beispiel liefert Jason Moran mit seiner Vertonung Ringing My Phone Straight Out of Istanbul. Das ist ein Telefongespräch.
Telefonum çalıyor. Ringing my phone.
Ein anderes Beispiel habe ich selber mal gemacht. Es geht um die Reappropriation der Sprechstimme als Hervorhebung des phonetischen Kerns, dieser sonoren Qualität, die auch wieder in einen anderen Kontext gerät. Wir haben das mal mit politischen Reden gemacht. Da ging es aber eher um Dekonstruktion, also die Rede verschwinden zu lassen in der Musik.
That court authorized the initial gathering of data. But I want to repeat, if anybody in government wanted to go further than just that.
Und so weiter. Ein anderes Beispiel, Dennis Oppenheim, eine Arbeit aus den 70er Jahren. Er hat ein totes Tier, einen toten Hund, auf eine Orgel gelegt und die Orgel eingeschaltet gelassen. Und die Erwartung ist natürlich, wenn sich die Metabolismen der Zersetzung innerhalb des Organismus führen dazu, dass sich auch der Akkord der Orgel, dass sich der Sound auch verändert mit der Zeit. Je mehr sich der Hund zersetzt. Geht natürlich über die Zeit. Vertonung als Sonifikation. Sonifikation meint die akustische Form der zeitlichen oder räumlichen Anschauung. Also technologisch gesehen, Geiger, Zähler, Sonar, akustische Signale in der Medizin, Cockpit, in der Astrophysik. Gravitationswellen, Darstellung etc. Die Frage der Verklanglichung eines Datums, eines Gegebenen, beginnt schon beim ontologischen Verständnis der Stimme. Ist die Stimme auf dieselbe Weise eine Vertonung des Gedankens, wie die Klanggebung im Detektor eine Vertonung von astrophysikalischen Ereignissen ist? Oder ist die Stimme auf dieselbe Weise eine Vertonung des Gedankens, wie die Musik eine Vertonung der Komposition ist, die ich am Anfang gespielt habe zum Beispiel? Oder wie die Improvisation eine Manifestation von Freiheit ist? Kognitivisten wie Noam Chomsky entkoppeln die Vertonung des Gedankens von der Sprache. Eine kürzliche Studie belegt, dass kurz vor dem Sprechen das Sprachzentrum, also vor allem jetzt Broca's Area, aktiv ist, während des Sprechens aber ausschaltet. Salopp formuliert, Sprechen und Denken sind nicht besonders verwandt und ziehen sich deshalb manchmal an. Eine andere Form der Verklanglichung eines Datums ist die Arbeit von Johannes Kreidler, kennen wahrscheinlich die meisten hier. Ich spiele trotzdem noch mal kurz. Die Verklanglichung der Finanzkrise, des Finanzkollapses mit einem Microsoft-Programm.
Musik.
und so weiter. Was ich da bezeichnenswert finde, ist nicht, dass es jetzt eine Umsetzung, unbedingt eine Umsetzung ist, reine Umsetzung, sondern ich finde, das stellt, die Blödheit, wie es klingt, so ist auch die Realität der Finanzökonomie. Es ist nicht keine bloße Repräsentation. Er bringt etwas auf den Punkt, was real da ist. Fünfter Aspekt, Vertonung als Repräsentation. Frage, in welchen kulturellen oder politischen Zusammenhängen Musik eine repräsentative Funktion hat. Es geht nicht um Staaten, sondern auch Fußballvereine oder sogar Pegida hat eine Hymne. Also es gibt einen Bedarf, eine Idee oder sowas in Töne zu fassen. Kann unterscheiden, populäre, paradigmatische Repräsentation à la Popmusik, intime Repräsentation oder Anti-Repräsentationen oder offizielle Repräsentationen wie Hymnen. Die Frage ist zum Beispiel im Bereich in Bezug zu Popmusik, ob die Popmusik sich als Vertonung eines Geschmacksparadigmas darstellen lässt. Es gibt da einige Studien dazu. Zum Beispiel kann man mit Hilfe eines Spotify-Programms bestimmte Top-10-Hits einordnen nach Ähnlichkeit. Und hier eine Studie stellt fest, dass es in den 90er Jahren die Top-Hits, die waren unterschiedlicher, divergenter. Wenn sich seit etwa der Jahrtausendwende, wenn ich das ohne Brille sehen kann, sich die Hits angleichen, ästhetisch und funktionell auch angleichen. Die Frage ist, ob man daraus etwas, so eine Art Konformismus oder eine Nivellierung lesen kann, ob das irgendwie ein Ausdruck eines gewissen Klangkapitalismus ist, der irgendwie zu einer Nivellierung oder Normalisierung der Spektakelform führt. Bei Guy Debord heißt es ja schon, dass die Aufschaukelung des Spektakels auch zum Unspektakulären tendiert, dass sich das alles so ausgleicht. Also die Frage ist sozusagen, inwiefern bildet sich Gesellschaft in bestimmten Formen der Verklanglichung ab? Und was die offiziellen Versionen der Repräsentation angeht, also die offiziellen Zeremonien, alles wird ja mit Klang oder alles wird verklanglicht und vertont im Grunde. Jede Hymne lässt Stamm stehen, also die Melodie ist so eine Art, nicht Sprachakt, sondern so eine Art Musikakt, wenn man so will. Und die Frage stellt sich dann für individuelle Performer, wie konkurriert man mit seiner eigenen Zeichengebung mit den offiziellen Formen? Eine Möglichkeit war ein Stück von mir, die eine Art Antinationale komponieren. Dann ein Projekt mit Publikumseinsatz, wo die Leute gefragt wurden, so dieses Hymnenspektakel bei Fußball, Rugby und so weiter zu synchronisieren. Das klingt dann so. So ein bisschen diese Tribal Quality, ja, dieses, was eigentlich rumort, was jetzt hochkommt alles, könnte man als, sozusagen, das ist die Hymne dazu, könnte man als, weiß ich, ungarische Nationalhymne vorschlagen oder wo man es passend findet. Also überhaupt der Einsatz des Klangs in der politischen Stimme ist wichtig. Verge hat einen Artikel geschrieben über die unterschiedlichen Mikros der Präsidenten. Bei Trump ist es so dieses eine Richtmikro, bei Obama typischerweise dieses Ausgleichende. Er hat immer zwei Mikros, listen to both sides, ja. Bei Trump ist es immer dieses eine fette, brutale Richtmikro und das verzerrt die Stimme. Interessant, also Sie sehen oben da die erste Debatte in der Präsidentschaft, da war er weiter entfernt vom Mikro. Dann hat man seine Berater haben ihm gesagt, er soll näher ran. Und da ist dann sozusagen die Wirkung besser gewesen. Sie sehen dann rechts unten, dass Clinton weiter weg ist. Ja, verschiedene Aspekte. Ich glaube, jetzt noch zwei Minuten. Ne? Also was vielleicht deutlich geworden ist oder nicht deutlich geworden ist, Der Ohrenmensch als Begriffsperson verweist auf ein rekursives Verhältnis zwischen Technik, Musik, Gerät und Gedanke, Sender und Empfänger, als Spannungszuständen, was die Lösung Guattari das Planomenon nannten. Die Apparatur ist sozusagen eine Illusion. Ich sende keine Töne, sie empfangen keine, ich sende nichts, ich arbeite in mich hinein. Und die vielen anderen arbeiten auch in sich hinein. Wir stellen in einer Aufführungssituation eine Relation her, ein Commons, aber nicht einmal wir, sondern eine Relation existiert hier und jetzt oder nicht. Als Psychose der Natur, wie Merleau-Ponty sagt, als Gemeinsames, als Vertonung. Ich spiele jetzt am Ende nochmal kurz exakt das, was ich am Anfang gespielt habe.